Hallo liebe Fotografie- und Kreativenthusiasten, willkommen auf dem TSP Photography Podcast. Es freut mich, dass ihr reinhört. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer oder besser gesagt liebe Lauschis da draußen. Auch heute habe ich wieder einen Gast hier bei mir. Die liebe Katrin ist wieder da. Ich habe es ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass sie uns noch ein spannendes Thema mitgebracht hat. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich doch gerne an die Katrin abgeben und dich einfach mal fragen, möchtest du dich nochmal kurz vorstellen für unsere Lauschis da draußen?
Ja, hallo liebe Zuschauer, bonjour tout le monde. Also mein Name ist Katrin Marie, ich komme aus Kanada, also Muttersprache Französisch, comme vous voyez, hein? Wie man hört, mit meinem bisschen französischen Akzent manchmal auf Deutsch. Aber ja, ich bin Krankenpflegerin, mache gerne Reisen und habe ich mit Thomas viel geredet über Fotografieren und jetzt kommt mir der zweite Thema, dass ich bin ganz, ganz spannend zu reden, ja, und ich lasse Thomas erklären, was gibt's und was interessant ist für unser zweites Thema.
Ja, vielen Dank für die kurze Einleitung. Wie du ja schon gesagt hast, haben wir uns das letzte Mal über die Reisefotografie unterhalten. Vor- und Nachteile von dem Ganzen mit Kamera, mit Handy, haben auch ein bisschen drüber philosophiert und dabei ist dir noch ein Thema gekommen, das auch relativ oder zumindest für viele Menschen auch relativ gut zur Reisefotografie passt. Und zwar, ja bitte?
Also ich habe gesehen, dass im Jahr 2024, das wird die Sonnezyklus, also das Beste sein. Das heißt, dass die Sonnenaktivität also ihr Maximum erreichen wird. Und weißt du, was das heißt, Thomas?
Aber natürlich, wir bekommen ein sehr schönes Phänomen zu sehen, und zwar die Aurora Borealis.
Ja. Hast du schon das einmal gesehen, also Aurora Borealis oder wie auf Deutsch Polarlichter?
Ja, genau, die Polarlichter. Nein, ich habe es tatsächlich noch nicht live gesehen. Ich kenne es tatsächlich auch nur dieses Phänomen von Bildern oder von Dokumentationen.
Okay, dann ist es deines Jahr. Einfach, also Polarlichter zu sehen.
Ist quasi jetzt meine Chance, sie zu sehen und sie fotografisch festzuhalten. Ich würde vielleicht mal kurz eine Definition vorlesen, weil vielleicht können wir da auch ein bisschen was ableiten, wie es dann fotografisch überhaupt aussieht. Also was ist die Definition von der Aurora Borealis? Wie gesagt, es ist umgangssprachlich als Polarlicht oder im Deutschen wird man Polarlicht dazu sagen. Es ist eine Leuchterscheinung durch angeregte Stickstoff- und Sauerstoffatome der Hochatmosphäre. Also ein Elektrometeor. Polarlichter sind meistens in etwa 3 bis 6 Breitengrade umfassenden Bändern in der Nähe der Magnetpole zu sehen.
Sehr gut gesagt.
Ja, wie gesagt, ich habe mich da natürlich einer Definition bedient. Es ist jetzt nichts, das mir selbst entsprungen ist. Aber mir war einfach mal wichtig, nachzulesen, um was geht es denn dabei überhaupt, weil ich glaube, als Phänomen, wenn man es auf dem Bild sieht, es hat wahrscheinlich schon jeder schon mal gesehen. Aber vielleicht weiß man ja nicht, was steckt denn eigentlich dahinter. Und wie unsere Definition gesagt hat, geht es um Reaktionen und was dann letztendlich zu sehen ist, ist ja nichts anderes als Licht.
Genau. Ja, und wenn ich könnte ein bisschen kurze Geschichte erzählen. Ich war im Ende November in Madeira und zurück nach meinem Flugzeug nach Kanada. Das war ganz leise und ruhig und alle hat geschlafen. Und ganz da weit weg habe ich gesehen und ich dachte, hey, was ist denn das? Ja, das war ganz grün und die Farbe hat ein bisschen gewechselt und ich war ganz überrascht. Da war natürlich so Aurora Borealis, also Polarlichter. Und ich war total überrascht, wie viele Leute hat das nicht gemerkt oder nicht gewusst. Und ich habe mit meiner Nachbar geguckt, so, hey, guck mal durch, das ist so schön. Und ich habe versucht, Bilder zu machen. Aber ich könnte das nicht. Ja, das war schwierig. Und wie gesagt, es gibt so viele Leute, die, ich habe keine Ahnung, wie es war. Und ich war extra zum Piloten und habe gefragt, ist das wirklich so Polarlichter? Ja, natürlich. Und wir waren ganz oben, also Grönland, also nicht in den, also ganz Norden von den Nord, also Nordpolen. Und ja, also ich finde, das war sehr lustig. Einfach, ich war voll aufgeregt und ich wollte einfach ein Bild machen, aber ich könnte nicht, ja. Und deswegen, also das ist, ich möchte wissen und ich möchte deine Meinung wissen, wie kann man fotografieren das Nordenlicht am besten? Ja?
Mhm. Also wie gesagt, ich persönlich habe es tatsächlich noch nicht fotografiert, aber aufgrund der Definition wissen wir jetzt, letztendlich geht es um Licht und das können wir definitiv fotografieren.
Ja.
Ich würde es vielleicht gern von zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten, die Thematik. Fangen wir vielleicht mal mit den technischen Voraussetzungen an, die ich mir so gut vorstellen kann, zumindest für eine optimale Bedingung, ja?
Ja.
Also, dass man technisch die optimalsten Voraussetzungen schafft, was jetzt nicht heißt, dass man es nicht anders machen könnte. Aber das wären halt so die optimalsten technischen Voraussetzungen. Also wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall mal, wenn man jetzt ein Bild planen möchte, ja, wir reden jetzt nicht von einem Schnappschuss, sondern man möchte jetzt ein Bild planen, dann würde ich als erstes mal eine Kamera empfehlen, die man manuell bedienen kann und okay, auch eine Kamera, die in irgendeiner Form einen Fernauslöser hat. Also entweder so ein Kabel-Drahtauslöser oder einfach so ein Fernauslöser. Manche Kameras kann man auch mit einer App übers Handy dann auslösen. Auch das wäre möglich. Worum geht es bei dem Ganzen? Je nachdem, welche Lichtsituation dann vor Ort herrscht, hat es mit einer längeren Belichtungszeit zu tun. Und das ist auch der zweite Punkt. Ich würde auch ein Stativ empfehlen. Dann hat man die Kamera auf dem Stativ drauf. Ja. Und damit man aber dann die Kamera nicht wackelt beim Auslösen, dafür ist dann dieser Drahtauslöser gedacht oder der Fernauslöser. Also dass man die Kamera im Moment des Fotos nicht berührt, damit man keine Verwacklung ins Bild bringt.
Ja, aber das wird zum Beispiel, wenn man sind auch Island oder Norwegen und dann ist es ziemlich viel Wind. Ja, es könnte windig sein, ja. Also man muss ein bisschen, was machen wir denn damit? Ich versuche es mir zu belegen. Also ich sehe, also Aurora Borealis ist es ganz grün und ich wollte mit meiner Optik was machen. Also und es sind also stabil zu sein, aber es ist windig. Kann man das gutes Bild nochmal machen, obwohl es ein bisschen windig ist?
Also wenn die Aufnahme schon verwackelt ist, dann bleibt sie danach auch verwackelt. Also wenn das Bild gemacht ist, dann ist es quasi zu spät. Deshalb würde ich, wie gesagt, für eine optimale Voraussetzung einfach ein Stativ empfehlen. Die Kamera auf Stativ mit einem Fernauslöser auslösen. Und wenn der Wind wirklich so stark ist, dass man sagt, der Wind würde die Kamera auch zum Vibrieren bringen, empfehle ich immer einen Regenschirm. Einen möglichst großen Regenschirm, aber den nicht nach oben halten über den Kopf, sondern man stellt sich seitlich zur Kamera und hält den Schirm einfach seitlich in Windrichtung, sodass also die Kamera direkt vom Wind abgeschirmt ist.
Mhm, okay, guter Tipp. Okay.
Also das macht man beispielsweise auch gerne in der Naturfotografie, wenn man Langzeitbelichtungen macht. Da ist es dann quasi die gleiche Technik, um die Kamera dementsprechend vom Wind abzuschirmen.
Also sehr wichtig, so stabilisierende das Kamera.
Okay. Genau. Und dann hat man schon mal eine gute Voraussetzung dafür. Und natürlich sollte man dann auch im Vorfeld die Kamera schon mal auf seinen ISO-Bereich testen. Also ISO ist ja nichts anderes wie die Empfindlichkeit vom Sensor, wie viel Licht nimmt dieser Sensor dann auf. Und man sollte im Vorfeld vielleicht mal Tests machen, bis zu welcher ISO-Zahl reicht einem die Bildqualität noch aus oder empfindet man es selbst noch als schön. Ja, da gibt es kein richtig oder falsch. Man muss halt nur wissen, bei hohen ISO-Zahlen bekommt man kürzere Verschlusszeiten. Also die Aufnahmedauer ist dann nicht so lange. Aber dafür ist das Bildrauschen in der Regel etwas größer. Und da gibt es keinen Pauschalwert, den ich jetzt nennen könnte, weil das hängt einfach von sehr vielen Faktoren ab, was man für eine Kamera hat, was für ein Sensor verbaut ist. Deshalb kann ich da nur empfehlen, im Vorfeld einfach mal zu Hause am Abend ein paar Tests machen, sich das am großen Monitor anschauen und dann sieht man eigentlich relativ, entweder man sieht gar keinen Unterschied, vielleicht auch das, aber man wird dann relativ schnell eigentlich erkennen, bis zu welcher Grenze ist man denn bereit dann zu gehen. Und das vielleicht mal als wichtigen Tipp, dass man das nicht einfach spontan macht oder am besten mit einer Kamera, die man vorher noch nie in der Hand hatte, sondern einfach mal ein paar Tests machen, um zu sehen, bis zu welcher Bildqualität man oder welche Einbußen man noch bereit ist, in Kauf zu nehmen.
Ja, aber das Problem mit der Polarlicht ist es immer, dass es wechselt immer, so mit dieser elektronischen, also es ist nicht immer stabil. Ja, es kann sein, das geht weg einfach. Also in ein paar Minuten oder so, ja. Also ich habe früher, habe ich schon erzählt, Thomas, ich habe als Kind habe ich Polarlicht oder Aurora Borealis gesehen. Und am Anfang, ich dachte, das war ein Geist. Ja, als Kind habe ich immer gedacht, weil das war ganz eine weiß Polarlichten, ja. Und die haben bewegen in also im Himmel und ich dachte, was ist das, ja? Und ich habe voll gedacht, ach, das ist ein Geist. Und dann danach, meine Eltern haben mir gesagt, nee, Katrin, das ist kein Geist. Das ist das Natur, das ist vom Solarlicht und sowas, Energie und hat alles erzählt. Aber ich habe gemerkt, wie schnell es ändert sich, so schnell, so es geht so schnell weg.
Ja.
Ja, es ist nicht stundenlange, also Polarlicht. Es könnte sein, aber nicht immer. Es kommt immer mit der Solarenergie, ja. Und also man muss wirklich vorbereitet sein, wenn man reist und denkt, okay, ich möchte diese Polarlicht sehen. Vielleicht, also wie du einen Tipp gesagt vorher.
Ich habe tatsächlich im Vorfeld einen Fotografen kontaktiert gehabt, von dem ich wusste, dass er es persönlich vor Ort schon fotografiert hat. Es hat erst beim dritten Anlauf funktioniert. Also er musste dreimal reisen, bis es funktioniert hat. Und das ist auch, also nicht nur sein Equipment kennen und testen. Das war sozusagen die technische Seite. Oder ich würde vielleicht da nochmal kurz mit aufgreifen, dass wir die Technik vielleicht kurz abschließen. Und dann bringe ich mal das Beispiel von dem Fotografen.
Ja, klar.
Also wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, das Stativ, die dementsprechend die Kamera, die man manuell bedienen kann.
Regenschirm, wenn Wind.
Mit dem
Wind.
Fernauslöser, dann den Regenschirm, um gegebenenfalls abzuschirmen vor den Elementen, also sprich Wind. Die Kamera sollte natürlich man im Vorfeld schon getestet haben, damit man sie auch gut bedienen kann, damit man weiß, bis zu welcher ISO-Grenze ich gehen kann. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, weil in der Regel hat man es da auch mit etwas kälteren Temperaturen zu tun, dass man ausreichend Ersatzakkus dabei hat. Weil wie du schon gesagt hast, man weiß ja nicht, wann das Lichtphänomen gerade am optimalsten zum Fotografieren ist. Also das kann sein, dass man dann schon längere Zeit rumsteht. Und wenn die Kamera betriebsbereit rumsteht und der Kälte ausgesetzt ist, dann lässt der Akku ziemlich schnell nach. Und drum als großen Tipp auf jeden Fall mindestens einen Ersatzakku dabei haben, wenn nicht mehrere. Je nachdem, wie lange man warten muss.
Mehrere? Wow, ja. Okay.
Weil die Kamera sollte ja immer betriebsbereit sein, weil wenn das Phänomen gerade am schönsten ist, dann muss man eigentlich nur noch mehr auslösen. Ja, weil sonst verpasst man es am Schluss noch und dann braucht aber die Kamera halt permanent Strom. Und wenn sie der Kälte eben ausgesetzt ist, dann ist die Akkukapazität nicht so wie gewohnt. Ja. Und deshalb mehrere Akkus mitnehmen und als Tipp die Akkus auch nicht in der Kameratasche oder Rucksack haben, sondern ihn am besten in die Hosentasche schieben. Weil dann.
Weil es wärmer ist.
Genau, ja. Dass die Körperwärme auf den Akku übergeht und dass der Akku dann dementsprechend nicht zu kalt ist und auch in dem Zustand dann schon seine Kapazität sozusagen verliert.
Ja, guter Tipp, ja, weil wenn es kälter wird, das stimmt, das Akku ist nicht so lange normal ist. Ja,
ja, und ich glaube, das Letzte, was man möchte, ist, wenn alles passt und man auslösen möchte und dann hat man keinen Strom.
Ja, und das ist voll nervig, weil du möchtest einfach also ein schönes Bild machen und dann hast du alles dabei, aber kannst du nicht das weitermachen.
Oh, genau.
Das könnte ein bisschen nervig sein. Ja.
Also das ist sozusagen die technische Seite, die ich empfehlen möchte. Und das andere ist etwas, das man jetzt nicht wirklich beeinflussen kann, wo man sich aber durchaus bewusst sein sollte. Und zwar die vorherrschende Wetterbedingung. Denn die beste Ausrüstung der Welt bringt einem nichts, wenn die Wetterbedingungen ungünstig sind. Und du hast es ja vorhin auch schon beschrieben, aus dem Flugzeug, es hat schlichtweg nicht funktioniert. Ich war natürlich im Flugzeug jetzt nicht dabei, deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen, was genau die Faktoren waren, dass es bei dir nicht funktioniert hat.
Zu viele Faktoren, die haben nicht funktioniert.
Ich meine, zum einen, man fotografiert durch ein Flugzeugfenster, das extrem dick ist und gewölbt ist. Also alleine das hindert schon enorm. Dann ist man selber am Schluss noch etwas hektisch, wenn das Phänomen man gerade spontan entdeckt hat. Dann hält man die Kamera wahrscheinlich auch nicht so still, weil man bekommt Herzrasen davon.
Ja.
Und man war auf das Ganze nicht vorbereitet. Und dann ist es auch so, wenn man in großer Höhe ist, da ist die Luftbedingung ganz anders. Ja. Und die Aurora Borealis fotografiert man ja auch aus großer Distanz und Entfernung.
Ja.
Und umso mehr Luft dazwischen ist, umso mehr Beeinträchtigung gibt diese Luft auch auf die entsprechende Farbtemperatur. Und all das kann halt dazu beitragen, dass das Foto entweder noch schöner wird oder gar nicht möglich wird.
Ja.
Also diese Effekte, es ist quasi wie, man kennt es ja zum Beispiel, wenn es diesen Bodennebel gibt, im Herbst ganz oft in Deutschland zum Beispiel. Und wenn man jetzt sich vorstellt, man hat irgendwo so in 200 Meter Entfernung einen Wald und man möchte den fotografieren und jetzt zieht ein Nebel auf. So ungefähr ist dieser Effekt auch in der Luft. Der Mensch sieht es vielleicht nicht als Nebel, aber es ist so ja, alles wirkt plötzlich so unscharf und nicht, weil die Augen nicht mehr imstande sind zu sehen, sondern schlichtweg, weil es gewisse physikalische Phänomene in den Luftbewegungen gibt. Und wenn dort das Licht durch muss, dann verändert es das einfach und die Kamera hält halt das dann fest. Und alles, was dahinter liegt, kann man halt dann eben nicht mehr so gut oder normal sehen, wie man es gewohnt ist.
Ja.
Und deshalb, manchmal hilft einem die beste Technik der Welt nichts, wenn die Wetterbedingungen schlichtweg nicht passen. Und das ist auch das, was ihm der Fotograf gesagt hat und mir als Tipp gegeben hat, sagt er, ja, technisch sollte man auf jeden Fall gut vorbereitet sein, wenn man ein gutes Bild haben möchte. Man braucht sehr viel Geduld vor Ort und man muss sich auch darauf einstellen, dass egal wie lange man jetzt vor Ort wartet, wenn die Wetterbedingungen nicht passen, dann ist man schlichtweg halt machtlos.
Ja, also ich glaube von meiner Punkt, also ich habe versucht, so automatisch zu machen und ich glaube, der Blitz von meiner Kamera war automatisch und das war einfach furchtbar, aber du hast ja recht, also das hat nicht so gut funktioniert, auch weil ich war am Flugzeug. Aber für mich, ich war Ich war überrascht, weil ich habe das nicht gewusst, dass Aurora Borealis, ich habe immer gedacht, die war immer am Himmel, aber nicht über dem Himmel. Und für mich, das war krass zu sehen, dass ich könnte, ich war am, also im Flugzeug, man sind über dem Himmel, ja, Thomas? Und dann, ich habe immer nicht gedacht, das könnte immer funktioniert, diese Licht über dem Himmel sein. Und das war für mich auch krass zu sehen. Und habe ich mir überlegt, okay, also wir sehen, wir sind zum Beispiel am Boden, wir sehen das ganz das oben, aber es gibt's noch oben, da so über dem Himmel. Das war also Wahnsinn. Ich war wirklich überrascht, wie schön es war. Aber natürlich habe ich keine richtige Bilder gemacht, aber nur von meinem Kopf hier rennen. Aber ich wollte auch was fragen. Also ich weiß, es gibt verschiedene Farben für das Polarlicht oder diese Aurora Borealis. Man braucht, also wie gesagt, es gibt so einen Unterschied zwischen Farben, wenn man mit dem Kamera machen. Also man muss das ISO was anders machen. Funktioniert das mit der, wenn es ist grün oder wenn es ist ein bisschen weiß oder was was noch es gibt, habe ich nochmal gesehen. Also rot.
Ja, ja. Unterschiedliches Lichtspektrum kann schon eine unterschiedliche Lichtintensität abgeben. Aber in dem Fall für die aktuell modernen Kameras spielt es keine Rolle.
Okay.
Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn es jetzt eher eine eher weiße Erscheinung ist oder eine eher grüne Erscheinung. Ja, wenn man jetzt mit künstlichem Licht arbeiten würde, ja, also elektronisch hergestelltes Licht, da ist der Effekt größer, aber bei den natürlichen Effekten ist die Belichtung fast nicht anzupassen. Ich meine, sie ändert sich natürlich per se schon mal in der Lichtintensität, ja, aber jetzt nicht speziell auf die Farbe an sich bezogen. Na, und ich meine, wo man natürlich aufschauen sollte, ist, welchen Weißabgleich habe ich eingestellt, also dass die Farben auch dementsprechend naturgetreu dargestellt werden. Und da würde ich einfach wieder diesen Weißlichtabgleich machen mit einer speziellen Graukarte.
Ja.
Da möchte ich auch die letzte Podcast-Folge nochmal kurz empfehlen. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, wie das Ganze abläuft. Vielleicht möchte da noch jemand reinhören. Aber ja, Weißlichtabgleich, ich würde ihn manuell setzen und vielleicht vor Ort die Graukarte mit abfotografieren. Und mein größter Tipp an der Stelle ist dann auch immer das RAW-Format, also im RAW-Datenformat fotografieren der Kamera. Dann kann man nämlich im Nachgang den Weißlichtabgleich auch nochmal ändern. Selbst wenn dann die Zeit vor Ort knapp wird und man nicht den optimalen Weißlichtabgleich machen konnte, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es immer noch nicht tragisch, weil dann kann man es im Nachgang am PC in Ruhe den optimalen Weißlichtabgleich wählen oder vielleicht sogar absichtlich einen anderen. Weil auch damit kann man vielleicht etwas tricksen und die Farben ein bisschen intensiver darstellen, als es vielleicht vor Ort war, wenn die Wetterbedingung nicht so gut war.
Ja. Hast du noch schon was paar Tipps? Also ich finde, das ist voll gut. Also wenn ich nächstes Mal ein Polarlicht sehe, dann bin ich voll bereitet mit meinem Regenschirm.
Ich kann dir vielleicht tatsächlich noch einen Tipp geben. Und zwar ist mir das jetzt eingefallen, als du das erwähnt hast, dass deine Kamera einen Blitz ausgelöst hat.
Ja.
Also per se würde ich erstmal sagen, solche Lichtphänomene niemals mit Blitzlicht fotografieren.
Ja.
Weil, ich meine, der Blitz kommt sowieso nicht dorthin, wo man ihn hinbräuchte, weil das Element ja viel zu weit weg ist. Und ich meine, es ist ja ein Licht, das ich fotografieren möchte. Und das Licht per se kann ich ja auch nicht anblitzen. Nur etwas, das aus Materie besteht. Also das macht keinen Sinn. Gut, bei dir hat die Kamera natürlich automatisch ausgelöst, ist vollkommen klar. Aber da ist mir Folgendes jetzt eingefallen. Und zwar stell dir mal Folgendes vor, du hast ein Weitwinkelobjektiv auf deiner Kamera und suchst dir vielleicht eine Stelle, wo du, ja, das ist natürlich immer schwierig, da muss man sich sehr gut informieren, vielleicht auch bei den lokalen Menschen vor Ort, um sich dann vielleicht eine Stelle zu suchen, wo man mit einer Weitwinkeleinstellung vielleicht noch so eine Art Hügel oder Berg am Boden mit drauf hat und oben drüber dann die Aurora Borealis. Oder, oder beispielsweise den Bildausschnitt so wählen, dass man im Vordergrund noch ein paar Bäume hat und oben drüber dann die Aurora Borealis. Und jetzt ist es so, belichten sollte man auf jeden Fall nach oben auf das Lichtphänomen, dann wird aber der Untergrund zu dunkel, also die Bäume, der Wald oder der Hügel. Und da kommt jetzt das Blitzlicht ins Spiel. Weil wenn man jetzt so einen externen Blitz hat, den man auf die Kamera oben drauf setzt, den nicht auf die Kamera setzen, und dann hat man ja wieder den, als ich vorhin schon beschrieben habe, einfach diesen Fernauslöser und den Blitz einfach bloß manuell einschalten. Und den kann ich doch dann auch manuell auslösen. Und dann ist der Trick quasi folgender. Man muss das natürlich im Vorfeld erstmal testen, vollkommen klar.
Ja.
Aber
ja, klar.
Gehen wir jetzt mal davon aus, man hat im Vorfeld getestet, wie stark ich das Blitzlicht einstelle. Dann, wenn der Moment gekommen ist, löst man mit dem Fernauslöser aus und richtet dann mit der Hand den Blitz auf den Untergrund, also entweder auf den Wald, den Hügel, und löst und strahlt mit dem Blitz ein paar Mal nur den Untergrund an. Beispielsweise, man hat jetzt eine Belichtungszeit von 6 Sekunden. Also dann dauert das Foto ja 6 Sekunden lang.
Ja.
Und dann drehst du den Blitz einfach ins Hochformat. Und weil natürlich so viel vom Wald drauf ist, bekomme ich den nicht einmal geblitzt, sondern ich fange mit dem linken Bereich an, blitz einmal und ich habe 6 Sekunden Zeit. Also blitz einmal nach links und blitz in jeder Sekunde einmal kurz diesen Wald an. Und dann bekommt man einen wunderbaren Effekt.
Okay.
Weil man hat die Aurora Borealis nach oben hin sowieso richtig belichtet.
Ja.
Und
ja.
Da wird es auch nicht zu hell, weil mein Blitzlicht dort ja nicht hinkommt. Weil ich blitze ja dann nur unten den Wald an und somit bekomme ich ein ganz surreales Erlebnis oder Eindruck.
Das würde ich gespannt zu sehen. Das wird wirklich schön zu sein. Also,
und ja. Wenn man es vielleicht geisterhaft kreativ haben möchte, dann kann man noch, ist aber jetzt wirklich eher was ganz Kreatives, dass man sagt, man löst, und wie gesagt, die Verschlusszeit muss man natürlich testen, aber nehmen wir mal wieder an, es wäre 6 Sekunden Verschlusszeit, dann löst man einmal aus, läuft dann ins Bild hinein, stellt sich hin und blitzt sich selbst einmal an und dann geht man wieder weg. Und dann schaut man aus wie ein Geist auf dem Foto. Weil man okay. Man ist am Foto zu sehen, aber man kann durch dich durchschauen.
Ja.
Weil die Kamera nimmt ja zuerst den Bereich auf, wo du theoretisch stehst, aber noch nicht dort stehst. Dann läufst du rein, blitzt dich an und gehst wieder weg. Und die Belichtungszeit ist aber trotzdem ja so ausreichend, dass man noch erkennt, was würde hinter dir stehen. Und somit ist man quasi selbst als Geist mit auf dem Bild mit der Aurora Borealis.
Das wird cool. Ja, das wird echt cool zu sein. Das ist ein cooler Tipp. Ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, also Aurora Borealis, es gibt ein schönes Zeit in 2024, aber vielleicht der Mond könnte in... Also das gibt mehr Licht von dem Mond und was passiert mit dem Kamera zu machen? Weil das könnte schwierig zu, weil ich habe, so ich verstehe, dass wenn es ist dunkel, das ist das Beste. Aber wenn es gibt zum Beispiel der Mond auf dem Weg, was können wir machen? An anderer Zeit reisen oder?
Ja gut.
Weil es ist schwierig, ne?
Mit einer anderen Zeit reisen, ich meine, wenn es möglich ist, ja, dann ist die optimale Zeit wählen das Nonplusultra, ja, weil die Wetterbedingung an sich kann ich nicht ändern, also schon schauen, dass man die optimalsten Wetterbedingungen oder den optimalsten Zeitpunkt wählen kann und selbst dann, wenn die Bedingung noch nicht optimal ist, auf jeden Fall eine Gegenlichtblende mitnehmen, weil es kann ja beispielsweise auch sein, je nachdem, wo man sich positioniert, wenn es irgendwo eine künstliche Lichtquelle gibt, ja, wo vielleicht der Lichtstrahl ins Objektiv reinfällt, dann auf jeden Fall auch eine Gegenlichtblende mitnehmen, die ich vorne aufs Objektiv raufsetzen kann. Und für gewisse Elemente und um gewisses Licht fernzuhalten, das man zum Fotografieren nicht braucht, gibt es Schraubfilter, die ich aufs Objektiv vorne draufschrauben kann. Das könnte jetzt zum Beispiel ein sogenannter Poolfilter sein, der das Licht rausfiltert, das man fürs Foto nicht braucht. Somit hat man weniger Störinformationen drauf, die das Bild entweder unscharf machen. Oder mit Poolfilter kann man beispielsweise auch, wenn im Sommer viel Licht da ist, der nimmt einen Teil vom Infrarotspektrum mit raus und das führt dazu, dass ich quasi ins Wasser sehen kann. Wenn man jetzt halt auf einen Gebirgssee schaut, dann reflektiert doch das Licht immer. Also ich sehe nicht bis zum Grund. Und wenn man diesen Poolfilter draufsetzt, dann sieht man bis zum Grund, weil das reflektierte Licht wird abgehalten.
Ja.
Und das kann auch abends oder nachts helfen, je nachdem, was für Lichtphänomene gerade vorherrschen. Und wenn man zum Beispiel eine längere Belichtungszeit braucht oder haben möchte, weil etwas anderes zu helles noch vorhanden ist, oder zum Beispiel der Mond auch gerade zu hell ist, dann kann man auch sogenannten Graufilter aufschrauben. Das ist nichts anderes als eine hochwertige Glasscheibe, die dunkel getönt ist. So kann man sich es umgangssprachlich vielleicht vorstellen. Und dann fällt weniger Licht durchs Objektiv durch. Es ist sicherlich kein Allwunder-Heilmittel für alles. Aber deshalb empfehle ich wirklich, das Beste, was man machen kann, ist im Vorfeld trainieren. Wie ein Sportler für einen Wettkampf muss man auch das trainieren und wissen, bei welchen Ereignissen kann ich welche Technik einsetzen und wie wirkt sich das aus? Und dann kann man vielleicht auch unterschiedliche Techniken miteinander kombinieren. Ja.
Ja, klar. Okay, cool. Also das hast du ein paar gute Tipps gemacht. Also gute ISO, RAW-Format, gute Kamera. Es gibt so viele. Und jetzt mit der Graufilter dazu. Okay. Ja. Also wir
und
haben viele.
Zum Trainieren bietet sich der Vollmond immer gut an.
Ja.
Also so Vollmondlandschaften, das ist zum Trainieren ziemlich gut, weil es ist ähnlich schwierig oder vielleicht eins der vergleichbarsten Elemente, dass man einen Mond noch gut erkennt, aber vielleicht auch die Umgebung noch. Also das ist vielleicht ein gutes Training.
Ja. Und ich als Kanadierin würde ich nur ein Tipp, weil wir haben das früher in der letzten Folge geredet, aber wenn man möchte diese Aurora Borealis fotografieren, also sehr gute warme Kleidung, ja, also mehr, immer mehr zu viel ist zu wenig, weil man, es ist immer draußen, es wird immer kälter und gute Handschuhe dabei, ne?
Also, ich bin mehr so. Stimmt, ja, vielleicht sollte ich meinen Tipp noch ein bisschen anpassen. Ich habe ja gesagt, die Akkus an den Körper ran, damit der Akku warm bleibt, aber natürlich braucht man auch dementsprechend gute Kleidung, damit man selbst auch nicht friert, weil wenn man sich selbst nicht wohl fühlt, dann kann man das auch schlecht auf die Kamera übertragen, weil man hat dann schon gar keine Lust oder friert am Schluss, zittert noch und dann wird man wahrscheinlich auch kein gutes Bild zustande kriegen.
Genau, das war einfach nur meines kleines Tipp als Kanadierin.
Schön.
Ja, also gute Chip für der Aurora Borealis. Bist du bereit, dieses Jahr also in Norwegen zu reisen? Das wird, ich bin gespannt, ja, also ob wir also auch in Kanada kriegen oder auch in Deutschland, wenn es ist so die Solarenergie wird zu stark sein, das könnte ein bisschen weiter weg als Norwegen, Finnland oder
Hoffen wir doch mal, ja. Also ich fühle mich nach unserem Gespräch jetzt auf jeden Fall mal bereit, es dann zu wagen, sollte es sich ergeben.
Hey. Und noch was heißgetränkt habe ich vergessen. Ja? Also mit einer Teekanne mitbringen. Das ist sehr wichtig.
Und ein Stück Schokolade.
Ja, genau. Einfach nur die Zeit genießen, draußen zu sein und ein schönes Bild zu machen. Ja?
Genau, und wie gesagt, also selbst Profis müssen manchmal unverrichteter Dinge abreisen, wenn die Bedingungen schlichtweg nicht passen. Aber auch das, denke ich, gehört mit dazu, dass man auch weiß, wenn die Bedingungen nicht passen, dass man halt dann einfach abbricht und es auch anders mal wieder probiert. Oder weil ich meine, man kann es nicht erzwingen, es ist ein Naturphänomen und ja.
ein schönes Naturphänomen, aber jetzt in 2024 haben wir mehr die Möglichkeiten. Also ja, es ist, das könnt ihr nochmal machen. Wie ich in meine Flugzeug, ja. Ich war ganz überrascht, aber ich glaube, ich habe ein bisschen Zeit gerade, was zu planen und organisieren, nochmal zu sehen. Aber die sind, also ich sag, also wenn man hat das nie gesehen im Leben, man muss das einmal sehen, weil es ist wunderschön. Ja.
Ja. Und wenn du dann später nochmal in der Endplanung bist, dann kann ich dir diese Podcast-Folge hier nochmal empfehlen, anzuhören.
Yeah. Ja. Klar, ja klar. Ah, ja.
Und die ganzen Tipps dann nochmal alle durchgehen, nochmal ein letztes Mal trainieren und dann funktioniert es sicher.
Ach, bestimmt. Also ich bringe bestimmt meinen Regenschirm mit. Ja. Das habe ich vergessen. Hm. Ja.
Ja, schön. Ist dir hierzu noch was eingefallen?
Für Polarlichte. Also ich wollte einfach, liebe Zuschauer, also das erklären, weil das war sehr interessant dieses Jahr, und wenn jemand möchte reisen wie ich und Aurora Borealis zu sehen, dann, ich glaube, wir haben das alles gepackt, ja, und wir sind ganz bereit.
Ja, ich denke, es ist ein sehr guter Reisetipp, oder ja, und schön, ich denke.
Hast du noch ein paar welche Fragen für mich, Thomas?
Hm? Ich habe tatsächlich zur Aurora Borealis keine Fragen mehr. Ich habe jedoch heute etwas Lustiges mitgebracht, und zwar ein sogenanntes Poddeck.
Naja.
Okay. Es ist nichts anderes wie ein Satz von Karten, wo lustige Fragen draufstehen. Ich würde es jetzt einfach mal aufmachen, beginnen zu mischen.
Und, okay, ja. Spielkarte,
ja, genau.
Wie beim Casino, ja, ich bin bereit.
Ich sag dir, wenn es losgeht, dann beginne ich zu mischen und du sagst einfach Stopp, und somit hast du deine Karte quasi gezogen.
Okay, ich bin bereit.
Gut, jetzt Moment.
Ich höre jetzt die Karte, okay, mhm. Und stop right now.
Okay. What do you feel people complain too much about these days? Also was glaubst du, über was beschweren sich die Menschen heutzutage am meisten?
Also ich arbeite in meinem Krankenhaus, also viele sagt immer, also in Kanada, ich weiß nicht, bei dir ist, aber Wetter, ja, das Wetter, viele complaining mit dem Wetter. Und was noch? Muss ich mich überlegen?
Ja, das reicht ja schon, oder?
Ja, ich glaube Wetter. Das Wetter. Ah, es ist zu viel Schnee, es gibt weniger Schnee. Ah, es regnet. Ah, es ist zu kalt, es ist zu warm. Also das ist immer ein schönes Thema zu haben. mit Leuten, das man kann überhaupt nicht. So, ja, schönes Wetter. Aber nee. Überhaupt nicht, ja. Okay, das war ein ganz easy Frage.
Bist du bereit für die nächste?
Okay, ja, bin ich bereit. Ich hoffe, dass, okay.
Moment, ich mische wieder.
Mhm. Oh, das ist viel Karten. Mhm. Stopp!
Okay.
Oh, ich mag dieses Spiel.
What instantly make you not like another person? Also, was ist es, was dich an Menschen sofort unsympathisch erscheinen lässt? Ich glaube, so wird man es wahrscheinlich am ehesten übersetzen.
Wenn die sofort complaining machst.
Ja, also wenn sie sich quasi, wenn sie sich quasi immer sofort über alles beschweren. Oder ihnen quasi nichts recht zu machen ist, oder?
Ja, oder wenn ich, was für mich nervt sehr schnell ist, wenn, also ich sehe viel im Krankenhaus, wenn alles gibt's über an anderer Mensch, gibt's ein Paar, und dann ein Paar sagt, ja, ich weiß es nicht, sag meine Frau, und dann bin ich voll, Das finde ich manchmal unsympathisch, aber dann, ich versuche immer ein bisschen leichter zu sein und lustig zu sein und dann es wird besser. Aber wenn Leute, nimmt alles für sie selbst, ja, das wird meine Antwort. Mhm. Ja, also wenn die denken, nur ich, das finde ich manchmal unsympathisch.
Also dann quasi mit Locker und Leichtigkeit dagegen halten.
Ja, was ist? Kann ich das das Frage zurücksagen oder ich ist nur ich, weil ich finde ich ist was ist für dich, was unsympathisch ist?
Für mich, was unsympathisch ist, spontan würde ich sagen, wenn ein Mensch einen versucht, ja, so subjektiv zu überladen. Das kann entweder sein durch ein total offensives Auftreten. Und das kann sein verbal oder auch rein durch Gestik und Mimik. Also jemand betritt den Raum und fängt sofort an, alles an sich zu ziehen, an sich zu reißen. Und oder dieses, ja, vielleicht auch so eine Art emanzipiertes Überselbstbewusstsein.
Ja. Ja,
also ich meine, Selbstbewusstsein ist natürlich gut und soll auch so sein, aber wie gesagt, zu viel des Guten ist meiner Meinung nach auch nichts. Und das ist wahrscheinlich so das Erste, wo mir jemand unsympathisch erscheinen lässt. Ich meine, kann sich natürlich danach auch anders herausstellen, aber es geht ja jetzt erstmal nur so um den ersten Eindruck und ja.
Also mehr Richtung nach, also Narzissmus, ja.
Ja. Geht meistens einher mit, ja.
Okay.
Bereit für die Abschlussfrage?
Oh. Ja, okay, das gibt nur drei, also Karten, okay. Jetzt bin ich bereit.
Okay, Moment.
Schwierigkeit mit dem Karten. Und stopp.
Okay. If you were a captain of a ship, what would you call it? Also, wärst du Captain von einem Schiff? Wie würdest du das Schiff nennen?
Ich habe das schon mal einmal gedacht.
Captain zu werden oder ein Schiff zu taufen?
Ein Schiff, also ja, also beides. Nee, also eine Freundin von mir, also mein Name ist Katrin Marie und eine gute Freundin von mir nimmt mit meine C und M. Captain Mickels, ja, und sie haben immer gedacht, ich werde in einem Schiff ein Kapitän sein. Und ich habe immer gesagt, dass unsere Schiff oder Boot heißt das Oyster Band, also die Oysters, the Oysters. Keine Ahnung warum, aber ich habe immer gedacht, das ist voll lustig und irgendwas mit Einhorn zu tun, so the Rainbow Boat, ja, irgendwas.
Ah, okay.
Oysters and Rainbows, also das ist keine, ja. Was würde deine Antwort, Thomas?
Also ganz klar, die Enterprise.
Okay. Ja, denkst du, das gibt schon einen Namen, das heißt die Enterprise als Boot?
Bestimmt. Aber es geht darum, wie es ich nennen würde und das ist definitiv Enterprise.
Ja, das war schon das war Star Trek, all the way.
Mhm.
Und ich mit meinen Regenbogen und Oysters. Ja, verschiedene Namen für ein Boot oder Schiff.
Verschiedene Namen, aber es darf ja jeder seine Meinung haben und jeder sein Boot taufen, wie er möchte.
Genau. Es gibt viele Namen für Frauen oder Männer, also das gibt, aber ich überlege mir, warum die Titanic heißt die Titanic. Naja, für ein anderes Subjekt oder Thema.
Sie hatte noch den Beinamen, die Unsinkbare, oder? Aber das, glaube ich, hat jetzt nichts mit dem Namen zu tun. Ich glaube, wir reden uns gerade über Kopf und Kragen, oder?
Ja, genau. Jetzt ist es Zeit, so einen Schuss zu machen, ne?
In der Tat, ja.
Ja.
Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich möchte natürlich auch wieder alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu animieren. Hinterlasst uns gerne ein Kommentar auf Instagram, auf der Homepage oder per E-Mail, ist auch alles verlinkt. Lasst uns gerne Kommentare zukommen oder auch Fragen oder Anregungen. Und
auf Français, en anglais, alles. Englisch, Französisch, Deutsch. Wir sind da für Sie.
Möchtest du noch ein Schlusswort anbringen?
Ja, ich würde auch merci sagen. Also das hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass man hört, dass wir haben viel Spaß gemacht, weil das hat mich viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich, ich bringe mir ein paar Tipps damit. Und wir sind nicht fertig mit unserer Diskussion. Also vielleicht nicht vom Podcast, aber wir machen das bestimmt in einem anderen Zeitpunkt. Ja.
Genau. Persönlich, elektronisch oder im Podcast oder alles. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und seid gespannt auf die nächsten Folgen.
Habe ich das Record ausgemacht?